Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Heute mit einer Sondersendung aus aktuellem Anlass. Also noch kein House of Dragons und auch noch kein Ringe der Macht, also kein Tolkien, sondern eine Sendung zum Tode Wolfgang Petersens, der am gestrigen 16. August im Alter von 81 Jahren gestorben ist.
Ich glaube, er ist am 12. August schon gestorben in Los Angeles. Die Nachricht kam jetzt erst. Management hat es bekannt gegeben oder auf Nachfrage von DPA bestätigt.
Genau.
Also üblicherweise erfährt man das natürlich sehr bald und hier hat die Familie das nicht bekannt gegeben.
Ja, vielleicht können wir mal, wir müssen ja gar nicht chronologisch mit Leben und Werk anfangen. Ich möchte einfach mal die Gelegenheit nutzen, über einen Film kurz zu sprechen von ihm, über den wir vielleicht sonst nie widersprechen würden, weil bis wir in den 2000er Jahrgängen angelangt sind, schreiben wir wahrscheinlich schon das Jahr 2024. Und zwar meinen Lieblingsfilm von ihm und wie ich finde auch den besten Film von ihm, da wirst du mir sicherlich widersprechen, du weißt, was kommt. Troy alias Troja mit Brad Pitt. Ein Film, der seinerzeit komplett verrissen wurde, vielleicht auch, weil die meisten Leute unter dem Eindruck von Gladiator gestanden haben von Ridley Scott, ja, die republikanische Rache-Fantasie George W. Bush, um es jetzt mal politisch bewusst ein bisschen zu überhöhen, wiedergespiegelt hat. Ich habe mich immer gewundert, warum Troja nicht gut ankam. Das Drehbuch hat ja David Benioff geschrieben, der später Game of Thrones gemacht hat. Und es wurde beiden vorgehalten, dass sie aus der Elias-Sage die Götter gestrichen hätten, nur die Konflikte der Menschen erzählt haben. Aber ich möchte nochmal auf das Moderne dieses Films zu sprechen kommen, was in den Kritiken meistens untergegangen ist. Nämlich, dass wir jetzt zwei Kriegsparteien haben, nämlich man sagt ja Trojaner, ne? Nicht Troja, Trojaner und die Griechen. Und man sich als Zuschauer zwischen diesen Antihelden, Helden und Schurken nicht richtig entscheiden kann und möchte, wessen Seite man ist. Du hast auf der einen Seite Eric Bana als Hector und Orlando Bloom als Paris, also zwei Heldenfiguren, als Priamus dann noch Peter O'Toole und dann natürlich auf der anderen Seite Achilles, gespielt von Brad Pitt, Odysseus von Jean Bean. Und man kann sich einfach nicht festlegen, für wen man in diesem Film ist. Das ist eine ganz moderne Erzählmethode, die du auch bei Game of Thrones zum Beispiel hast, wo Helden zu Antihelden werden und dann zu Mördern oder von Schurken halt zu Guten. Also diese klassischen Schwarz-Weiß-Zuschreibungen, die hast du bei diesem Film nicht. Und das hat mich damals für Troja komplett eingenommen. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt Wolfgang Petersen da mitgesprochen hat bei Benioff oder generell bei diesem sehr starken Ursprungsmaterial. Aber das hat mich für diesen Film eingenommen und deshalb finde ich, das ist sein bester Film.
Der Film erfüllt, wie so mancher seiner Hollywood-Filme, seinen Anspruch, die Zuschauer mit in ein großes Abenteuer zu nehmen, in eine Welt zu entführen, die sie nicht kennen. Und naturgemäß kennen sie nicht Troja oder die Antike. Sie kennen, sie waren niemals auf einem Fischtrawler in einem perfekten Sturm. Sie waren auch niemals in der Air Force One und sind auch nicht auf einem, jetzt darf ich keinen Fehler machen, auf einem Hund geritten, geflogen.
Ja,
ist kein Hund,
also,
sondern...
Ich bitte dich, du weißt, es handelt sich dabei nicht um einen Glückshund, sondern den Glücksdrachen.
Drachen, natürlich.
Glücksdrachenfuchmur, 6
Meter lang
und komplett animatronisch.
Sahen wir so hundeartig aus. Ja, also das sind einige Beispiele für Geschichten, die er erzählt hat. Ne? Mit Outbreak von 1995 mit Dustin Hoffman hat er die Pandemie ja nicht vorweggenommen, aber er hat den Horror geschildert, den der Ausbruch einer Pandemie auslösen kann.
Ja, es war wirklich, weil überleg mal, SARS zum Beispiel, die erste SARS-Pandemie, die war 2000 in Südchina. Maul- und Klauenseuche, Großbritannien ging auch erst um 2000, 2001 los. Der Rinderwahn so 1999, das waren Sachen, gut, also Ebola, ne? Also die Angst vor dem Ebola-Virus, Marburg-Virus gab es und das war tatsächlich Mitte der 90er schon, wahrscheinlich hat er darauf reagiert.
Ja.
Aber diese eigentliche, diese Virus-Panik, die kam erst tatsächlich ein paar Jahre später.
Ja, aber es gab natürlich schon ein Anzeichen Ebola ungefähr zu der Zeit, nehme ich an.
Ja, genau, also
Ebola. Das waren die Vorbilder und dann natürlich hat das ins Extreme übertrieben, damit auch dann die Hubschrauber fliegen und so weiter. Aber das war so ein Szenario, das man sich damals gar nicht ausmalen konnte und das er mit Mut dramatisiert hat. Ne? Ja, zu schweigen vom Boot, natürlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil es so
Da kommen wir
selbstverständlich ist.
sowieso
In
noch
jedem
drauf,
Nachruf
ja.
wird es zuallererst gesagt, was dann in gewisser Weise die Art der Kameraführung, das in dem U-Boot gedreht wurde, revolutionär war. Ne? Das zeigte ihn auch als technischen Meister, sehr gebildeter Mann, der vor allem das Handwerk, sowohl das Handwerk verstand, als auch etwas von Theaterwissenschaft. Hat an der Film- und Fernsehhochschule unterrichtet, und zwar schon bevor er zum Fernsehen ging in den 70er Jahren, hat am Theater gearbeitet, hat am Theater inszeniert, schon in den 60er Jahren, und war also beschlagen, also sowohl in Theorie als auch im Handwerk, als auch im Drehbuchschreiben, hatte in den 70er Jahren eben nicht nur den Tatort Reifezeugnis von 1977 gedreht, der so berühmt wurde, mit Nastassja Kinski und Klaus Schwarzkopf spielt da den Kommissar, sondern er hat auch vorher einige Tatorte, auch erinnerungswürdige, Nachtfrost zum Beispiel, daran kann ich mich erinnern, von 1974 inszeniert und daneben Fernsehfilme in den 70er Jahren, noch bevor er dann das Boot als gewaltigen Spielfilm inszeniert
Ja,
hat.
ich habe ja immer so ein bisschen Sympathien auch mit Leuten, die aus meiner Ecke kommen, ne? Also er ist Ostfriese, in Emden geboren. Ich bin ja Friese, was ja lustigerweise östlich von Ostfriesland liegt. Das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und in dieser leeren Gegend halt irgendwie seinen Traum irgendwie verwirklichen zu können. Gut, er ist mit seinen Eltern ja auch umgezogen.
Nach Hamburg.
Ja, genau, aber er sind irgendwann wieder, glaube ich, zurück nach Emden. Genau, du bist ja Hamburger, du kannst es ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wo du das Boot erwähnt hast. Man kann über die Motive ja im Grunde genommen nur spekulieren, aber er wurde ja wahrscheinlich nicht ohne Grund, auch wenn seine Filme besser waren, als er nach Amerika gegangen ist, auch ein bisschen mit Roland Emmerich, dem anderen Deutschen, verglichen, weil er halt sehr patriotische Filme gedreht hat. Ne? Also gerade in The Line of Fire, übrigens wahrscheinlich auch, also mit Clint Eastwood, einer der letzten Filme, in denen Clint Eastwood mitgespielt hat, ohne selbst Regie zu führen. Es gibt ja so ein ganz berühmtes Setfoto, in dem Petersen vor Clint Eastwood, der in seinem Stuhl sitzt, kniet und ihm, weiß nicht, vielleicht eine Anweisung gibt oder ihm eine Bitte stellt, wo die Hierarchie nochmal dargestellt wurde. Ich habe mich halt nur gefragt, warum Petersen nun gerade mit Filmen wie Air Force One, in denen der Präsident in diesen Clinton-Jahren so sehr tatkräftig wird und in der Air Force One den Schurken selber erledigt, wie der Bodyguard, ich glaube Frank Farmer oder war das der andere Bodyguard von Costner? Ich weiß nicht mehr, die haben beide so klassische Bodyguard-Namen, wie er den Präsidenten versucht zu beschützen. Diese Filme, ne, oder diese Fischerhelden in der Sturm, die sind dann natürlich ganz anders als die deutschen Filme, die er gemacht hat, wie das Boot, ne, in denen er halt wirklich halt Menschen auch dargestellt hat, die ein bisschen ambivalenter sind und die halt nicht diesen Staatsdienst gerne machen.
Ja, der versucht das natürlich auch im perfekten Sturm. Man muss sagen, dass die Vorlage von Sebastian Sebastian Junger, auch die Charaktere nicht so genau schildert, als vielmehr die technischen Einzelheiten und die Vorgänge, die mit der Küstenwache zu tun haben, die mit der Zusammenballung, mit dem Zusammenbrauen des Sturms zu tun haben, wohl auch mit der Funktion dieser Fischerleute, deren Hintergrund aber nicht so vollkommen ausgeleuchtet wird. Ich glaube, der Kapitän, der hier von George Clooney gespielt wird, wird etwas genauer gezeigt. Ne? Aber das alles konnte, das Buch hat ungefähr 250 bis 300 Seiten und handelt von eigentlich diesem einzigen Vorgang. Es gibt dann noch eine Parallelhandlung, die, glaube ich, in dem Film auch vorkommt, nämlich eine Segeljacht, ein Segelboot, das auch in Seenot gerät. Eben nicht der Fischtrawler, sondern da sind, glaube ich, drei Leute an Bord dieses Segelboots, das natürlich den Widrigkeiten, Fairnessen noch mehr ausgeliefert ist als das Fischerboot. Ne? Und das alles zu komprimieren in eine Spielfilmhandlung ist natürlich enorm schwierig. Natürlich auch eine Herausforderung, die wilde See darzustellen, die, glaube ich, der Computer animiert ist in dem Film. Das war ja um die Jahrtausendwende,
Ich glaube,
2000,
97 war das, glaube ich.
ja.
Nach Titanic.
Oder
Muss nur kurz
warte,
gucken. Nee,
war,
2000 war das.
ja. Also Übergang zum Digitalen. Man sieht natürlich die digitale See nicht so sehr wie in Titanic. Allerdings in den 3 Jahren war schon einiges passiert. Ein technisch sehr, sehr guter Film, doch sehr schematisch natürlich Natürlich, die Dramaturgie eines solchen Sturms ist ja auch schematisch,
Aber das ist das, was mich
ne?
gewundert hat. Genau, weil du es ansprichst. Das Plakat macht ja mit dem Money Shot gleiche auf. Also sprich dem Boot, das diese scheinbar turmhohe Welle versucht hochzufahren und dann doch kentern wird. Das ist ja der einzige Todes- und Effektmoment einer Geschichte, die man schon kennt, wie sie ausgehen wird, nämlich dass alle Fischer sterben. Und das passiert ja alles durch diese einzige Welle. Deshalb ist es ja auch so fundamental wichtig, dass du die 2 Stunden Film vorher mit den Charakteren so reich ausstattest, dass du es ertragen kannst, dass innerhalb dieser einen kurzen Szene alle sterben. Das ist ja nicht wie bei der Titanic, in dem du 90 Minuten Zeit hast, mit verschiedenen Widrigkeiten umzugehen, Wasser abzupumpen oder irgendwie, wer schafft es ins Boot, welche Musiker dürfen nicht mit. Das musst du da alles innerhalb sehr kurzer Zeit klären und komplett darauf bauen, was vorher passiert ist. Deswegen ist vielleicht so ein Film, den leider in Hollywood aus dem Spiel genommen hat, nämlich Poseidon, also das Remake von The Poseidon Adventure, auch so eine traurige Geschichte gewesen, weil Petersen ja die Gelegenheit gehabt hat, hier über einen Titanic-artigen Zeitraum das langsame Sinken und den Überlebenskampf halt darzustellen. Ich möchte ganz kurz in diesem Kontext auf meinen Lieblingsschauspieler Kurt Russell zu sprechen kommen, der da die Hauptrolle übernimmt, der eine sehr überzeugende Darstellung als Ertrinkender, also er muss irgendwie durch lauter überflutete Räume tauchen, er weiß, dass es nicht zurückschaffen wird, um eine ganz bestimmte Taste zu drücken. Ich weiß nicht mehr genau, worum es geht, ob sein Wasser abgeflossen werden kann. Und er ertrinkt leider und er spielt das mit einem hervorragend, aber man das dieses Prädikat zu benutzen kann, hervorragend realistisch aussehenden Gesichtsausdruck. Er stirbt, aber schafft es im Tod noch mit ausgestrecktem Finger die Taste zu drücken. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Ja, übrigens schildert Sebastian Junge in seinem Perfect Storm Buch, das eine Reportage ist, die sich aber geradezu poetischen Höhen aufschwingt in der Präzision der Beschreibung, schildert Junger den Vorgang des Ertrinkens in physiologischer Sicht, soweit man das beurteilen kann, da es ja niemand je erlebt hat. Und das könnte also eigentlich nur ein Toter beschreiben, aber das ist sogar mir in Erinnerung geblieben als das Allererschütterndste. Und was in dem Film eben nicht beschrieben werden kann. Ne? Da gibt es dann auch keinen Monolog, etwa von Mark Wahlberg oder von George Clooney, der das so schildern würde, weil das natürlich unrealistisch ist. Das haben sie ganz gewiss an Bord des Schiffes nicht getan, sich das auszumalen. Aber weshalb der Film zwar erfolgreich war, aber dann doch kein Triumph. Es ist halt ein ungeheuer deprimierender Film, er ist niederschmetternd. Das Boot geht dann tatsächlich unter, alle sterben, es bleibt niemand übrig, außer Mary Elizabeth Mastrantonio, die sogar noch versucht zu helfen. Die steuert ja
Ach so, okay, also
steuert das andere Boot. Und ist ja noch in langen Funkkontakt mit George Clooney, kennt diesen Kapitän, ist befreundet mit dem Kapitän, wenn sie nicht sogar mit ihm zusammen war früher. Das weiß ich nicht mehr genau, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, möchte ihn noch mal sehen, möchte auch das Boot noch einmal sehen, möchte Reifezeugnis sehen.
Was ist denn eigentlich ein perfekter Sturm? Also
Ja,
was ist das?
also der braut sich so zusammen, dass der Begriff der Perfektion bedeutet hier, dass alle Faktoren zusammenkommen. Ne? Dass ein Hurricane, der unausweichlich ist, sich zusammenbraut, weil alles zusammenstimmt. Ne? Also da gibt es dann irgendwelche Verwirbelungen im Golf von Mexiko. Das alles fand weiter nördlich statt. Es gab Verwirbelungen auch auf dem Festland der USA. Und es schwingt sich innerhalb von 48 Stunden auf. Und man sieht ja in dem Film immer wieder, wie auch in den Roland-Emmerich-Filmen, die Meteorologen und die Wetterstationen und wie die Hubschrauber sich vorbereiten. Sind ja tatsächlich Hubschrauber in das Auge des Hurricanes geflogen. Ne? Also dieses Bild von der Stille im Auge des Hurricanes, das stimmt. Man muss nur dahin kommen. Und das war ja ungeheuer riskant, dass diese Rettungsflieger überhaupt mit dem Helikopter aufgebrochen sind. Ne? Die haben das wirklich versucht. Na, schließlich konnten sie die Crew nicht retten. Aber was für eine Vorstellung. Man denkt ja, so ein Helikopter, der kann doch bei Windstärke 8 schon gar nicht mehr in die Luft gehen.
Wo spielt das denn? Wahrscheinlich Neuengland oder so? Bestimmt.
Nee, es ist ja ungefähr vor der Küste von Neuengland auf der Höhe. Ich habe jetzt den Begriff vergessen. Das ist ein Fischgebiet. Die sind sehr weit rausgefahren. Eigentlich wollten sie nicht in dieses Fischgebiet, aber die näheren, also der Küste näheren Fischgebiete waren leer gefischt. Die sind immer weiter rausgefahren und sind sozusagen das Auge des Orkans, des Hurricanes gefahren, und hätten sie an ihrem ursprünglichen Plan festgehalten und wären nicht so lange auf See gewesen, die waren schon tagelang unterwegs, weil sie halt keinen Fisch bekommen haben, dann wär das nicht passiert, ne? Und die haben sich zu weit hinaus bewegt. Aber dass dieser riesige Helikopter, der überhaupt startet, das sind ja auch die dramatischen Szenen, wie Petersen sie so gern inszeniert hat, ne? Wie dann so eine Treppe oder so eine Trittleiter da runtergelassen wird. So. Das gehört natürlich zu einem Actionfilm und war insofern perfekt. Er hat ja überhaupt mit fast allen Hollywood-Filmen, als er dann genügend Budget zur Verfügung hatte, sehr, sehr gute, erfolgreiche Actionfilme gedreht. Am Anfang bei Enemy Mine und bei Tod im Spiegel, Shattered, da hatte er noch kein Rezept. Ne? Naja, das sind unentschlossene Filme.
Ja, also Enemy Mine ist kommerziell daran gescheitert, dass die Leute natürlich, du hast auf dem Cover Dennis Quaid gehabt, und Lou Gossett Jr. Schon in seinem auf dem Cover, auf dem Poster meine ich, schon in seinem Kostüm als ein Oktopus Außerirdischer, ne? Weil das ist ein bisschen wie Admiral Akbar. Und da hast du dir natürlich mit dem Titel auch schon etwas vorgestellt, dass es viel mehr Action geben würde, dass daraus sozusagen ein Vater-Sohn-Drama entsteht, in der halt dieser außerirdischen Rassist Dennis Quaid halt irgendwie beschließt, zum Ziehvater des Kindes von Lou Gossett Jr. zu werden. Da hast du recht, das ist natürlich eine Entwicklung der Geschichte, die nicht richtig beworben werden konnte, über die sich keiner klar gewesen ist, was da überhaupt verkauft werden soll, und die deshalb auch zu dem Misserfolg des Films geführt hat. Das ist ja auch das Besondere, trotzdem, ich meine, 6 Jahre hat er nach Petersen keinen Film mehr gedreht, Tod im Spiegel wieder ein Drama, das Untergang ist, hat er wieder ein paar Jahre gebraucht, bis er für Clint Eastwood diesen Film drehen konnte. Ich glaube, alles wäre vielleicht ein ganz kleines bisschen anders gekommen, wenn die Oscars für ihn anders gelaufen wären 1983. Der Film lief 82 in Amerika an, das Boot, ne? 81 in Deutschland, 82 in Amerika, wurde also 83 bei den Oscars dann berücksichtigt. Und er war nominiert, Petersen, Jos Vacarno, Kamera war nominiert, Schnitt war nominiert. Bester Film, denke ich auch, also sechs Nominierungen, und man hat beschlossen, diesen Film im internationalen Rennen laufen zu lassen. Und neben Gandhi und E.T. hat dieser Film natürlich keine Chance gehabt. Das deutsche Gremium hätte beschließen müssen, diesen Film für den besten ausländischen, den besten fremdsprachigen Film ins Rennen zu schicken. Hat sich aber für Werner Herzogs Fitzcarraldo entschieden. Also ich glaube, dass da die Fehlentscheidung gab, weil ich glaube, als bester fremdsprachiger Film hätte das Boot gewonnen, und das hätte ihn nochmal anders auf die Landkarte geholt. Ne? Gerade weil danach ja die unendliche Geschichte gekommen ist. Ein Film, der mit 60 Millionen D-Mark sehr, sehr teuer war. Also der war übrigens auch teurer als die Rückkehr der Jedi-Ritter, übertragen in Dollar. Ich glaube, mindestens 10 Millionen Dollar dann teurer. Also sozusagen eine richtige Großproduktion, die aber leider total nach Euro-Pudding ausgesehen hat. Im Grunde genommen, gut, vorgesehen war Helmut Dietl als Regisseur, den wollte Eichinger zuerst haben. Ich glaube, dass also Petersen, der hatte Bock, die Effekte zu inszenieren und so weiter, aber diese Kindergeschichte, Fantasy, das war eigentlich nicht sein Ding.
Tja, damals dachte man auch, warum macht er denn jetzt das? Aber die Ästhetik und die unglaubliche Virtuosität auch der Schauspieler in Das Boot ist natürlich einzigartig. Es ist auch ein Film, von dem man denkt, er müsste den Oscar gewonnen haben, mindestens den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film. Und das ist eben nicht so. Ne? Also Fitzcarraldo hätte natürlich auch diesen Oscar gewinnen müssen.
Der wurde
nicht
mal nominiert. Der wurde nur vom deutschen Komitee halt ins da reingestellt. Ja. Der hätte natürlich auch nominiert werden müssen, Fitzcarraldo, ohne Frage.
Ja. Genau. Also eigentlich, weil beide Filme hätten natürlich jeden Preis verdient gehabt. Das zeigt aber, was Anfang der 80er Jahre möglich war in Deutschland. Herzog, Wim Wenders außerdem noch, Und sicher Wolfgang Petersen, der allgemein in eine andere Kategorie eingeordnet wird, hat aber ja Wolfgang Petersen nichts ausgemacht. Dessen Fernsehfilm Smog ist hier zu nennen, von 1973, bestimmt so gut waren wie Rainer Werner Fassbinders Fernseharbeiten.
Ist es eigentlich so, ich habe mir die Produktionsnotizen nicht angeguckt, aber das Boot sieht doch so aus, als sei der ausschließlich im Studio oder in der Studiofläche mit Wasser gedreht worden und nicht auf dem Meer, oder?
Ja, sie haben wenig auf dem Meer gedreht und sie haben auch mit Modellen gedreht. Also die Szenen, die nur das U-Boot zeigen, sind Modellaufnahmen. Das sind nur sehr wenige, ne? Da waren sie so schlau, möglichst darauf zu verzichten, auf den Umschnitt. Man sieht ja auch immer den Turm. Es ist ja wie beim Haifisch, wo man die Flosse sieht und hier sieht man immer nur den Turm. Wenn überhaupt. Und das Auftauchen und dann vielleicht noch, wie auch den späteren U-Boot-Filmen, die sich ja alle Petersens Arbeit verdanken, ja, sieht man allenfalls noch das Auftauchen.
Das ist die Sache, die ich am Anfang blöd fand und dann erst, ich habe ja die lange TV-Version letztens nochmal geguckt, diese 5-Stunden-Version, dann erst verstanden habe. Mich hat anfangs immer gestört, dass du das Boot immer nur von einer Seite siehst, von der rechten Seite, wie es von links nach rechts fährt, nie in einer anderen Einstellung. Mhm. Und als dann später klar wurde, dass sie den Kurs wechseln müssen, die müssen irgendwie, wo landen die, in Spanien nochmal oder Griechenland, da sieht man das erstmals nach 3 Stunden oder so, von der gegenüberliegenden Seite, wie es von rechts nach links fährt. Dabei habe ich erst verstanden, dass Petersen und Vacano das als Stilmittel benutzt haben, um sozusagen die Einbahnstraße oder die Unglückseligkeit dieser Mission einfach darzustellen, dass es nur in eine Richtung geht und dass es die falsche ist und dass sie deshalb umdrehen müssen. Deshalb diese spartanische Auswahl von nur wenigen Blickwinkeln auf das Boot.
Es gibt, glaube ich, sogar ein paar Szenen, nicht erst dann bei der Ankunft La Rochelle, am Ende, da das Boot aufgetaucht ist und so fährt. Aber das ist natürlich relativ selten, weil die immer unter Beschuss waren. Und dann diese lange, qualvolle Durchfahrt durch die, ich glaube, es heißt Meerenge von Gibraltar, ne, wo sie auf Schleichfahrt und dann immer tiefer und immer tiefer durchfahren müssen. Allein das Wissen darum, dass sie immer tiefer und tiefer, tiefer sinken und das Boot ist ausgelegt auf, was weiß ich, vielleicht 200 Meter und sie tauchen 300 Meter tief. Ne? Und das ist eine ungeheure Spannung. Und dann, da reicht es vollkommen, dieses Ping, Ping, Ping zu hören und zu ahnen, dass die Nieten rausfliegen könnten und dass das Boot zerbirst.
Aber da habe ich da verstehe ich die Militärtaktik nicht. Es gab also eigene Kriegsschiffe, die nur dafür da waren, dieses U-Boot aufzuspüren, eine Mine abzuwerfen und dass die Luft gehen. Das war jetzt nicht
Wasserbomben.
So, dass, okay, diese Wasserbombe, war also nicht so, dass eine normale gegnerische Flotte zufällig gesehen hat, oh Mensch, das könnte ein U-Boot sein, jetzt bleiben wir mal hier und versuchen das
zu. Und das gab es auch. Es gibt solche Szenen, vor allem in der längeren Fassung. Ne? Es gibt ja diese Serie, die auch daraus gemacht, die langen Fassungen von 6 Stunden. Du hast die kürzlich noch gesehen, glaube ich. Da sieht man ja auch, dass manchmal eine Fregatte oder ein Zerstörer herankommt und vor dem haben sie natürlich Angst. Ne? Ja. Der verfügt über die Möglichkeiten, sie zu vernichten.
Aber das war ja nicht deren Job, oder? Also die Fregatte.
Nee, das ist dann Zufall. Also sie orten dann das U-Boot und können dann entscheiden, ob sie dagegen vorgehen oder ob sie, wenn es ein kleineres Schiff ist, natürlich so schnell wie möglich wegfahren. Ne? Aber so ein Torpedo hat natürlich eine Reichweite schon von 2 Kilometern oder so. Das ist ja auch immer die Spannung, wenn die Torpedos ins Rohr geschoben werden und dann auf die Stoppuhr gesehen wird, wann der Einschlag kommt. Ne? Das sind ja alles so Momente, die man eigentlich schon in amerikanischen Kriegsfilmen während des Zweiten Weltkriegs hatte. Es gibt zum Beispiel Cary Grant, einen Film von 1944, glaube ich. Da spielt Cary Grant einen U-Boot-Kommandanten. Aber die technischen Möglichkeiten waren natürlich nicht so, dass man die Funktionsweise eines U-Boots da hätte erklären können.
Jürgen Prochnow alias der Alte war 38 Jahre erst.
Ja.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich habe mich am Ende des Films immer gefragt, wir hatten ja, also man hat diesen Film so viele Hauptdarsteller, dass man am Ende auch gerne gewusst hätte, wer überlebt. Und das ist nicht so ganz eindeutig. Also, du hast natürlich Grönemeyer als den Berichterstatter, was ja auch typisch ist für Kriegsfilme, dass der eigentliche Berichterstatter noch am Ende überlebt, um die Geschichte weiterzugeben.
Ja.
Und einen der weiteren habe ich noch verletzt gesehen in La Rochelle, aber das ist für mich nicht ganz ersichtlich gewesen, von wem wir uns haben verabschieden müssen und wer noch überlebt hat.
Das soll wohl auch offen bleiben. Ne?
Ja.
Also Grönemeyer oder der Kriegsberichterstatter ist ja Lothar Günther Buchheim, der Autor des Bootes. Und bei den anderen, man erinnert sich natürlich an Martin Semmelrogge, an Hönig, Heinz Hönig. Es sind ja nahezu alle berühmt geworden, wenn sie es noch nicht waren. Klaus Wennemann auch
Ja.
erster Wachoffizier, glaube ich, erster Offizier.
Claude Oliver Rudolph,
Claude Oliver
Heinz
Rudolph,
Hönig,
ja.
Otto Sander, aber den gab es ja schon vorher.
Otto Sander, der nicht an Bord ist, aber der bei dem berühmten Besäufnis teilnimmt. Ne? Und das ist auch allein diese erste Szene. Übrigens in der späteren Serie Das Boot, die so sehr lose damit zu tun hat, gibt es auch immer diese Besäufnisse vor der Ausfahrt, also bevor eine Feindfahrt bevorsteht. Ne? Und das haben sie aus dem Petersen-Film genommen. Das ist die Blaupause praktisch für alles, ne? Wenn Lili Marleen dann gesungen wird und alle betrinken sich und am nächsten Tag müssen sie verkatert an Bord gehen.
War das eigentlich eine bewusste Entscheidung? Ich habe das Buch von Buchheim nicht gelesen und weiß nicht, ob ich mich noch richtig an das Drehbuch erinnern kann, aber war das eigentlich eine bewusste Entscheidung, Politik, also die Nazi-Politik, nur so am Rande zu behandeln? Also Prochnows Figur schimpft ja einmal über den, in Anführungszeichen, Führer, aber ansonsten gibt es ja nicht relativ wenige Bezüge zu Sinn oder Unsinn der Mission oder generell des Kriegs.
Ja, es gibt schon Hinweise auf gewisse Zweifel. Ne? Also Kaloi ist ja selbst Skeptiker und spricht aber nicht darüber. Man sieht aber sozusagen an seinem Augen zusammenkneifen und seinem räudigen Defätismus, dass er dann all das nicht mehr glaubt, dass er es aber für falsch hält. Und das zumal gegenüber der Mannschaft zu artikulieren. Ne? Und ich glaube, es gibt auch Szenen, in denen er einschreitet, wenn es solche defätistischen Äußerungen gibt oder Fluchen, bei dem immer nahe liegt, dass dann sehr bald auch die Partei auf Hitler geflucht wird. Ne? Also der versucht da die Disziplin zu wahren, weil er ja weiß, dass es nichts nützt. Er hätte ja keinen Zweck gehabt. Und dann noch zumal gegenüber einem Kriegsberichterstatter, der ja nicht als kritischer Geist gezeigt wird, sondern als, und das ist eine geniale Besetzung, Herbert Grönemeyer, ist ja der gescheitelte blonde Pimpf. Ne? Und das war das Tolle an dieser Besetzung.
Ja, hast du eigentlich Vier gegen die Bank gesehen, also sprich das Original, als auch Petersens quasi Remake, seine letzte Arbeit?
Ich habe das Remake nicht gesehen. Das müsste man vielleicht noch mal sehen. Also die Besetzung, das sind ja die vier großen Deutsch. Ich glaube, Bulli Herbig,
Til Schweiger,
ja, Schweiger,
Schweighöfer
Jan-Jo
wahrscheinlich, bestimmt, oder?
Schweighöfer, die beiden
Ja.
Schweigers und Jan-Josef Liefers. Müssen wir jetzt noch einmal sehen und dann vergleichen mit dem ursprünglichen Film von 1976, der wahrscheinlich, sagen wir, uns besser gefallen wird als das Remake. Ne?
Ja, ich kann nur sagen, wie leid mir das tut, dass Petersen zwischen Poseidon und Vier gegen die Bank, also innerhalb von 10 Jahren, nichts gedreht hat. Das kann ja nur mit dem Misserfolg von Poseidon zu tun haben.
Ja, es wurde auch so erklärt, ich weiß nicht mehr, welcher amerikanische Regisseur es war, möglicherweise sogar Ivan Reitman, der aber auch am Beispiel von Poseidon erklärt hat, dass Regisseure in Hollywood immer länger brauchten, um überhaupt ein Material zu finden, Finanzierung und dann noch einen Auftrag oder auch ein Material zu finden. Ne? Und man hat Petersen wohl nichts mehr angeboten, er konnte nichts mehr entwickeln, weil Poseidon mehr als 200 Millionen Dollar gekostet hatte. Ne?
Ja.
bei dem standen dann keine hohen Einnahmen gegenüber, um es so zu formulieren. Und man hatte wohl auch den Glauben an ihn verloren, wobei er da 65 etwa war, ne? Also das heißt denn, natürlich dreht Martin Scorsese weiterhin Filme und es gibt andere ältere Regisseure, aber nach Poseidon hatte man offenbar kein Vertrauen mehr in die Zugkraft. Und also vorher war ja Troja und danach Troja war wohl kein komplettes Fiasko, denn er konnte ja Poseidon noch realisieren.
Ja, also der war, sogar ein, also wenn man jetzt die reine Mathematik benutzt, Kosten minus Einspielergebnis, meinetwegen noch Marketing drauf, landet man wahrscheinlich immer noch im schwarzen Bereich, aber es hat den Leuten anscheinend nicht gereicht. Also es waren ja auch alle damit unzufrieden. Also Brad Pitt hat gesagt, er wäre lieber im Ensemble untergetaucht, nicht untergetaucht, aber mehr eingetaucht, weniger so eine Heldendarstellung, was es meiner Ansicht nach gar nicht gewesen ist. Er war damit unzufrieden. Peter O'Toole hat über den Crowd, also den Crowd, Petersen geschimpft. Er hat gesagt, er hat die Sage überhaupt nicht verstanden. Er wusste nicht genau, was er machen sollte. Vielleicht war die Anzahl der Stars, die er da hat. Brian Cox macht noch mit Brendan Gleeson, also bis in die Nebenrolle, Diane Krüger, wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und vielleicht war das einfach auch zu viel, was er da auch gehabt hat, einfach an Material, als auch Schauspieler, als auch Effektverantwortung. Andererseits glaube ich, dass Petersen den Film gemocht haben muss, denn er hat ein paar Jahre später, und das war dann auch wirklich einer seiner letzten Arbeiten, nochmal einen Director's Cut von Troja ins Kino gebracht.
Ja, sicher hing er daran. Es war ja eigentlich eine David-Lean-Aufgabe, nur bei David Lean ist es natürlich so, dass Peter O'Toole Lawrence von Arabien mit David Lean gedreht hat, ne? Und ja auch, sagen wir mal, ein etwas raubauziger und sehr dickköpfiger Schauspieler, der ja selbst so alt war wie Wolfgang Petersen. Also das kann man sich vorstellen, dass ihm das nicht gefallen hat. Ne? Außerdem hat er ja acht Oscars nicht gewonnen, für die er nominiert war.
Hat er einen Ehren-Oscar gekriegt?
Nee, hat er nicht. Also er war achtmal nominiert.
Aber manchmal kriegt man ja so Morricone-mäßig.
Nee, auch nicht. Also daran hat man nicht gedacht. So, wie auch Richard Burton, der glaube ich auch 7 oder 8 Mal nominiert war, den Preis nicht bekommen hat. Und man hat ihm auch keinen Ehren-Oscar gegeben. Übrigens ja beide. Also der eine war Richard Burton, walisischer Schauspieler, und Peter O'Toole, irischer Schauspieler. Da war man offenbar nicht so eilig wie zum Beispiel bei Robert Redford, den man, nachdem er schon Regie-Oscar bekommen hat, ein paar Jahre später noch einen Ehren-Oscar gegeben hat für all die Schauspielrollen, für die er nicht ausgezeichnet wurde. Aber bei Peter O'Toole war das sehr ärgerlich. Er war wahrscheinlich doch ein bisschen bitter. Ich habe ihn bei der letzten Nominierung gesehen, ich glaube noch in den Nullerjahren. Und das war schon sehr traurig. Irgendjemand hätte dann doch sagen, Schauspieler wählt Peter O'Toole. Es muss jetzt sein, das Ende 70.
Ja, das Beste ist, wenn man einen Ehren-Oscar bekommt, weil die Academy davon ausgeht, dass man dieser Person keinen echten mehr geben wird, aber sie dann trotzdem nochmal einen richtigen kriegt.
Ja.
Wie Morricone, der auch den Ehren-Oscar bekommen und danach dann erst nochmal den normalen Spielberg in den 80er, den gibt's gar nicht mehr, den Irving G. Tallberg. Das ist so ein Bronzekopf. 87 hat er den schon gekriegt, ich glaube nach Fabi Lila, nach dem Debakel. Und hat danach noch zweimal den Regie-Oscar erhalten. Ich überlege gerade, war Petersen als Regisseur, ja, der war auch nominiert als Regisseur für das Boot.
Ja, sehr zu Recht. Und das ist schon ein sehr guter Erfolg. Man kann nicht sagen, dass er nicht geachtet wurde. Es ist ja vor allem so, man kann Werner Herzog erwähnen gegenüber manchem kunstsinnigen Amerikaner. Man kann Wim Wenders sagen und man kann sicherlich Wolfgang Petersen sagen.
Das als Schlusswort. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Die nächste Folge wird, wenn alles gut läuft, in wenigen Tagen dann schon House of the Dragon sein. Die neue George R. R. Martin Serie.
Ja.
Gut.
So sieht's aus.
Bis bald.
Vielen Dank. Tschüss.